Andrea Rödig, Jahrgang 1962, in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, hat ein Buch über ihre Kindheit und Jugend, über ihre Familie und vor allem über ihre Mutter geschrieben. Man kann Müttern nicht trauen, so heißt es, ist bei DTV erschienen und auf unserer Sachbuchliste des Monats weit oben. Dieses Buch ist eine schonungslos offenherzige Auseinandersetzung, vor allem mit ihrer Mutter Lilo, phasenweise alkohol- und tablettenabhängig und offensichtlich in meinem Verständnis unfähig zu tiefer emotionaler Bindung an ihre Kinder. Ich habe vor dieser Sendung mit Andrea Rödig, Journalistin und Publizistin in Wien, gesprochen. Andrea Rödig, für mich als Leser war manches von dem, was Sie schreiben, nur schwer zu ertragen. Zum Beispiel das vollständige Auseinanderbrechen Ihrer Familie 1975 nach dem Konkurs des kleinen Familienunternehmens. Da waren Sie 13 Jahre alt. Wie schmerzhaft war für Sie das Schreiben dieses Buches?
Sagen wir mal mittelschmerzhaft. Ich meine, die Geschichte ist sehr lange her. Also 1975 spielt letztlich sozusagen der Crash der Familie. Und es ist eher ein trauriger Prozess gewesen, würde ich sagen, mich nochmal damit auseinanderzusetzen. Der Schmerz ist, glaube ich, schon ganz woanders gewesen. Und ich habe mich halt jeden Tag 2 Stunden hingesetzt, bin Tagebücher durchgegangen und habe versucht, diese Geschichte aufzuschreiben, die Geschichte meiner Mutter. Und mir haben Leute gesagt, ich sah irgendwie traurig, aber gelöst aus in der Zeit. Und ich glaube, so war das auch. Also es war jetzt nicht so brutal schmerzhaft, ja, aber eben ein ruhiger, trauriger Prozess, würde ich sagen.
In einigen wenigen Kritiken wird Ihr Buch als eine Art Selbsttherapie beschrieben. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht so, weil dafür ist es viel zu stark literarisch. Was sagen Sie zu dieser Interpretation?
Nee, das Buch ist nach Therapie, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe Therapien gemacht und ich bin lange mit dieser Geschichte in dem Sinne herumgelaufen. Und wir haben sie auch eben immer wieder erzählt, mein Bruder und ich. Und es gibt natürlich auch so Narrative, die sich dann einschleifen. Und jetzt, glaube ich, gibt es so eine Art geklärten Blick, auch nach dem Tod meiner Mutter, einfach nochmal so eine Art Resümee zu ziehen. Ich wiederum habe auch öfter gehört, es sei eigentlich relativ distanziert auch und kühl. Und das, glaube ich, ist auch, und ich stecke nicht mehr im therapeutischen Prozess. Ja. Aber es befreit trotzdem, das zu schreiben.
Natürlich. Das distanzierte Kühle, das steckt da auch mit drin, neben dem, was wirklich für mich als Leser schmerzvoll war. Wenn wir uns nochmal diese Zeit 1975 angucken, ne? Der Konkurs der Familie, die Zwangsräumung wegen Mietrückstand, dann so ein wochenlanges, unstetes Leben in Hotels, jeden Tag in einem anderen, die Rechnungen wurden nicht bezahlt. Also das muss ja eine ganz furchtbare Zeit gewesen sein, wie eine Obdachlosigkeit für Sie als 13-Jährige. War das so die schlimmste Zeit Ihres Heranwachsens?
Ich würde schon sagen, ja. Also für mich war es ganz sicher so, das waren auch nicht nur ein paar Wochen, es waren ungefähr 1,5 Jahre, die wir in recht desolaten Verhältnissen gelebt hatten, nach einem Konkurs der Metzgerei, die wir vorher hatten, und bis dann irgendwann auch die Zwangsräumung dann nochmal drauf kam, obendrauf. Und ich glaube, das ist einfach die schlimmste Zeit, weil ich war damals 11, 12, das heißt, habe das relativ bewusst schon mitbekommen und hatte da auch das Gefühl, ich muss Verantwortung übernehmen für eine Familie, was man eigentlich nicht kann in dem Alter. Aber natürlich habe als ältere Schwester oder als diejenige, die, glaube ich, den Auftrag gehabt hat, sei vernünftig, war ich total überfordert. Und ich glaube schon, dass das der schlimmste Punkt war. Und danach gab es dann ja auch tatsächlich so eine Art Bruch, weil die ganze Familie auseinandergebrochen ist.
Ja. Versuchen wir doch mal, Ihre Mutter in den Blick zu nehmen. Sie beschreiben Ihre Mutter als schön und modebewusst, auch als selbstbewusst hinter der Ladentheke, aber dann zugleich, jetzt in meinen Worten gesagt, als irgendwie nicht liebesfähig, also als nicht so warmherzige, schützende Mutter. Konnten Sie für sich klären, was mit Ihrer Mutter los war?
Na, ich versuche das ja auch im Buch so ein bisschen. Also, und sie selber hat natürlich auch immer von ihren, sie ist halt also Kriegskind, das heißt Jahrgang 1938, ist selber sehr stark geschlagen worden von ihrer Mutter. Und ich denke, dass diese Art von traumatischen Kindheitserfahrungen selber einfach tradiert werden und weitergegeben werden. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erklärungsgeschichte. Und das andere, dieses Zusammenprallen und was, glaube ich, dann eben über meine Geschichte hinausgeht, ist dieses, dass diese Kriegskind-Generation irgendwann aufs Wirtschaftswunder trifft und auf eine sexuelle Befreiung der 68er. Und das geht irgendwie nicht zusammen. Und da passiert aus irgendwelchem Grunde, passieren da gewaltsame Dinge und auch eine Unfähigkeit, das alles zu verarbeiten. Ja. Ich glaube, die Tablettensucht meiner Mutter hatte sicherlich was mit frühen Traumata zu tun. Konkret weiß ich nicht viel, außer eben diesen Erfahrungen der Kriegsnächte, also der Luftangriffe und eben dem Geschlagenwerden durch meine Großmutter und dem Verlust des Vaters, der im Krieg geblieben ist.
Ja, also können Sie im Prinzip in der Geschichte Ihrer Mutter auch etwas Typisches, Zeittypisches für die im Zweiten Weltkrieg Geborenen und auch deren Kinder letztlich erkennen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich höre jetzt auch immer wieder oft Geschichten, die in dem Sinne nicht, vielleicht nicht ganz so krass sind, aber auch ähnlich. Also auch von Überforderungen einfach genau dieser Kriegskind-Generation als Eltern dann letztlich. Und ich sage ja auch einmal, dass also meine Mutter hatte so auch leichte Tendenzen zu Grausamkeiten, also zu Sadismen, aber dass das ihre Art war, uns nicht zu schlagen. Sie wollte uns nicht schlagen, sie wollte eine moderne Mutter sein. Und gleichzeitig war sie aber unfähig, in einer gewissen Weise eben eine Wärme zu entwickeln.
Ja. Frau Rüdig, gegen Ende des Buches, wenn Sie dann auch vom Sterben Ihrer Mutter schreiben und wie Sie sie begleitet haben, da kommen dann auch sehr starke, verständnisvolle Sätze. Also zum Beispiel, dass Sie lange Zeit nur Ihre eigene Sehnsucht gesehen hätten, aber nicht die Ihrer Mutter. Also haben Sie am Ende dieses Auseinandersetzungsprozesses dann doch viel Verständnis gefunden für Ihre Mutter, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe es auch versucht. Also es ist halt, ich habe nicht nur meine Mutter im Blick gehabt, sondern ich habe auch viele Mütter interviewt, die selber irgendwie ihre Familie verlassen haben. Und da sagte mir eine Mutter mal, sie werden nie die Wahrheit ihrer Mutter erfahren, weil sie wollen immer ihre Wahrheit haben, also die Wahrheit der Kinder. Und ich habe halt versucht, also zumindest vielleicht nicht in ihre Schuhe zu schlüpfen oder auch aus ihrer Perspektive zu sehen, das kann ich nicht. Aber zumindest ein Verständnis dafür zu haben. Sie hat die Familie verlassen, danach haben wir nie wieder wirklich einen guten Kontakt gehabt. Aber ich denke, sie konnte vermutlich auch nicht anders. Und ich nenne das Buch zum Schluss auch eine Umarmung. Also es war für mich, also weil sie eine sehr distanzierte Frau war, war es für mich eine Möglichkeit, mich 2 Jahre lang mit meiner Mutter zu beschäftigen, ohne dass sie mich daran hindern konnte. Also von daher schon auch ein ganz guter Prozess.
Ja. Aber wie enttäuschend war es dann, dass ihre Mutter ihre Homosexualität und auch die ihres Bruders im Prinzip ja abgelehnt hat, ne? Auf ihr Outing in einem Brief hat sie offensichtlich noch nicht mal reagiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Es war für mich in einer gewissen Weise, ich glaube, andere Dinge waren enttäuschender. Also es war sozusagen, dass sie mit der Homosexualität nicht umgehen konnte von uns beiden, war, glaube ich, nur ein Teil eines generellen, eigentlich keine Nähe zulassen können. Und dann ist es natürlich, wenn man generell keinen großen, guten Kontakt zu den Kindern hat, kann man dann mit Homosexualität schon mal gar nichts anfangen. Und das Zweite war, dass ich manchmal dachte, dass sie das als Vorwand benutzt, um uns nicht sehen zu müssen. Also sie wollte zum Teil nicht, dass wir sie besuchen in dem Ort, in dem sie lebte. Und hat, glaube ich, dann immer so ein bisschen die Homosexualität vorgeschoben. Also wir könnten da irgendwie also sie in ein ungutes Licht rücken oder so. Aber eigentlich hatte ich immer das Gefühl, das ist für sie ein Vorwand, eigentlich uns auf Distanz zu halten.
Ja. Frau Rüdig, was würden Sie sagen? Wie hat diese Kindheit und auch Jugend, über die wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, Ihr nachfolgendes Leben geprägt? Also auch die Tatsache, dass Sie ja Journalistin und Publizistin geworden sind, jetzt auch dieses Buch geschrieben haben. Also wie würden Sie diese Prägung beschreiben?
Ja, kolossal. Ich glaube, es gab einfach eine Wendung in dem Leben und das war tatsächlich dieser Konkurs. Mein Großvater hat mir damals gesagt, was du gelernt hast, kann dir niemand nehmen. Und das habe ich so als Bildungsauftrag gesehen. Das heißt, ich kümmere mich jetzt nicht um Besitz und um noch eine neue Metzgerei oder um Wohlstand. Ich muss viel lesen, ich muss schreiben. Also von daher hat es irgendwie meinen ganzen Weg geprägt und ich glaube auch für meinen Bruder. Wir sind beide so ein bisschen dann aus der Familientradition, also es sind viele Metzger in der Familie, also Geschäftsleute halt und wir sind so ein bisschen ausgestiegen dann und das ist auch nicht schlecht.
Also sind Sie im Prinzip jetzt durch das Schreiben auch etwas freier geworden oder interpretiere ich das falsch? Also auch freier von den Erinnerungen an traumatische Erlebnisse und Prägungen, hat ein anderes Leben für Sie begonnen?
Also jetzt nicht nach dem Buch, sondern ich glaube, ein anderes Leben beginnt vielleicht immer schleichend und hinterher guckt man zurück und denkt, oh, okay, da hat sich ja was getan. Und ich finde Schreiben immer in jeder Situation befreiend. Also Schreiben ist ein Weg der Befreiung, also und nicht nur therapeutisch, das therapeutische Schreiben, aber es ist ein Weg, sich selber besser kennenzulernen, die Dinge zu begreifen, sich klar zu werden über die Welt. Und das ist immer, also finde ich, so ein Weg, sich herauszulösen aus den gegebenen Umständen und eine eigene Perspektive zu entwickeln.
Deswegen heißen vielleicht auch die letzten beiden Sätze des Buches, warum erzählen wir, damit wir fühlen lernen. Ja, damit endet dieses Buch. Eine Frage noch, Andrea Rüdig, wie sieht's für Sie jetzt aus? Werden Sie mit der journalistischen und publizistischen Arbeit weitermachen oder geht's mit dem Romanschreiben weiter, vielleicht mit einem fiktionalen Roman?
Ja, ich warte dann auf Eingebung. Also Stephen King hat mal gesagt, also irgendwie Schriftsteller seien wie Archäologen, die würden irgendwie Geschichten finden in der Erde. Ich wühle sicherlich ein bisschen in der Erde und guck mal, ob sich da was findet. Aber wenn nicht, unterdessen bin ich weiter Publizistin, Journalistin. Ich bin eigentlich vom Genre her Essay-Schreiberin. Und das werde ich auf jeden Fall weitermachen und mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes ausgrabe.
Ich drücke die Daumen dafür. Dankeschön.
Danke.
Andrea Rödig, die Journalistin und Publizistin Andrea Rödig über ihr Buch »Man kann Müttern nicht trauen«. Erschienen ist es bei DTV und im Buchhandel gibt es das für 20 Euro. Und auf unserer Sachbuchliste des Monats steht sie, wie gesagt, weit oben. Diese Sachbuchliste finden Sie wie immer auf unserer Internetseite.